Hallo, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute schauen wir uns MacBook-Konkurrenten an. Wir werden die Sicherheit von Tinder untersuchen und unser eigenes Ambilight bauen. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, schön, dass ihr bei unserem Podcast reingeklickt habt. Wir haben eine druckfrische CT1116 hier. Da werden wir über einige Themen gleich sprechen. Mein Name ist Hannes Schirulla und mit mir sind dabei
Florian Musik,
Martin Reche.
Ganz neu und frisch jetzt mal.
Und überhaupt gar nicht mehr frisch, Stefan Portek.
Du warst schon so oft hier, du kannst einfach nicht mehr. Genau. Ja, Stefan, du hast einfach zu geile Themen. Du
musst
einfach
genau.
Du musst mal ein bisschen Urlaub machen.
Geile Themen.
Ja.
Kommen wir gleich drauf.
Apropos geil, wir haben nachher noch Tinder in der Sendung. Nein, erstmal zum Titelthema Mac-Latte Messbook. Du hast dir einfach mal...
Was?
Mac-Latte Messbook? Eigentlich habe ich mir das so vorgestellt, dass wir das jetzt so ganz subtil überspielen.
Achso, okay. Nee, ich finde, weil wir jetzt eh gerade irgendwie in dem Wortspiel drin waren, bleiben wir dabei.
Mac-Latte. Ja, wir können das auch versuchen, die ganze Wendung einfach mal durchzuziehen. So, ich glaube, Spoonsche Versprecher heißt das. Mal gucken, ob wir es durchhalten. Also, es geht um das MacBook einerseits und es geht aber vor allem um die Konkurrenten des MacBooks.
Genau.
Ne? Und die Frage, ist das MacBook jetzt überhaupt noch so die Messlatte, an der sich alle messen müssen? Ist es überhaupt noch so das erste Notebook, woran man denkt, wenn man sich ein neues Gerät kauft? Der Frage bist du nachgegangen.
Genau.
Und erzähl doch mal einfach mal, was da für andere Geräte überhaupt in Frage kamen und auf welche Ergebnisse du gekommen bist.
Also wir haben uns dann einfach mal angeschaut, was also alles an MacBook-Konkurrenten gibt. Wenn man an MacBook denkt, dann hat man als erstes so, man hat ein tolles Gehäuse, man erkennt sofort auf einen Blick, die Hardware ist gut, tolle Displays,
ja.
Ist leichte Geräte, lange Laufzeit. Stimmt alles, ist nicht falsch, gibt es aber halt in der Windows-Welt inzwischen auch. Die haben
okay.
Da deutlich aufgeholt. Und das andere ist, Apple hat viele Sachen vorweggenommen oder als erste drin gehabt. Die waren die ersten beim Retina-Bildschirm oder hochauflösenden Displays.
Also mehr als Full-HD-Auflösung.
Genau. Und dann auch, dass es halt alles Texte und Bilder besonders scharf aussehen.
Mhm.
Die waren die ersten mit besonders großen Touchpads und Mehrfingergesten, wo du halt dann wirklich, was heutzutage Standard ist bei jedem Notebook, waren es halt auch mit die ersten.
Vielleicht, du hast ja doch das MacBook,
genau,
das heißt ja auch nur
das heißt,
MacBook.
Das heißt auch nur noch MacBook.
Jetzt hast du da, vielleicht kannst du mal das Touchpad zeigen. Vor allem, also es ist jetzt... Hoffentlich sieht man das. Das ist jetzt doch noch ein Stück größer als bei den anderen Geräten.
Ist groß, aber nicht unbedingt. Also wir haben zum Beispiel hier das Asus-Konkurrenz, das ist genauso groß.
Ja?
Bis auf einen Quadratmillimeter oder sowas, wenn man es ausmisst.
Da wird also jetzt das wahrscheinlich jeder Apple-Fanboy sagen, ja, der Quadratmeter, der macht es aber jetzt auch.
Der Quadratmillimeter, genau. Dafür haben wir da deutlich mehr Tastenhub wie bei allen anderen Windows-Geräten. Das ist einer der großen Nachteile an diesem 12-Zoll MacBook.
Okay.
Ist extrem flache Tasten. Das sind nur 0,6 mm Tastenhub. Also manche Fernbedienung vom Fernseher hat einfach mehr Tastenhub, als was dieses Gerät hier hat.
Was haben denn die anderen?
Wir sind so irgendwo zwischen 1,3 und 1,7 mm. Das sind das so die üblichen Sachen. Das heißt, das ist immer noch mal die Hälfte unter dem schlechtesten Windows-Gerät.
Und inwiefern macht sich das dann bemerkbar? Ob das jetzt 0,5 mehr oder weniger?
Es macht sich insofern bemerkbar, weil es absolut einfach sehr, sehr wenig ist. Das heißt, man kann auf dem Gerät tippen. Du hast einen sehr präzisen Druckpunkt, weil er halt sofort da ist. Nach 0,6 mm bist du halt am Anschlag,
okay.
Wenn du es runterdrückst. Es ist halt ein sehr, sehr gewöhnungsbedürftiges Gefühl, bis man darauf tippen kann. Man kann darauf tippen.
Kann ich das mal ausprobieren?
Das kannst du, klar.
Also ich habe sonst einen MacBook Pro, da ist es ja ein
das
bisschen
sind die
länger,
normalen
ne?
Tasten,
da
haben
ja
mehr Platz. Das hat einfach extrem flache Tasten.
Eie.
Das ist einfach, also es fühlt sich aber beim ersten Mal komplett komisch an. Ja, wenn man ein bisschen länger darauf tippt, dann geht das schon. Aber es ist halt trotzdem was, man muss sich umgewöhnen, das ist einfach doof.
Das darf jeder mal tippen einmal.
Genau.
Das ist so ein bisschen wie auf so Bluetooth-Tastaturen.
So Bluetooth-Tastaturen oder früher gab es mal diese Abrolltastaturen aus Silikon oder sowas, die auch nur ganz flach waren und sowas. Irgendwie sowas fühlt sich das an.
Okay.
Und das ist einfach komisch. Das
heißt, also soweit Apple immer Vorreiter war oder vielleicht auch ist.
Genau. Also es sind sie erst mit einer so flachen Tastatur, aber es ist in dem Fall halt nicht unbedingt was Gutes.
Man findet halt auch Punkte, mit denen man vielleicht nicht mehr ganz zufrieden
genau.
ist bei den MacBooks.
Der zweite große Kritikpunkt an diesem Notebook ist, dass es hat genau zwei Schnittstellen, nämlich auf einer Seite einen Kopfhörerausgang, mhm. auf der anderen Seite eine Typ-C-Buchse und das war es.
Erstmal Umfrage in der Runde, wie viele Geräte habt ihr mit Typ-C-Buchse zum Anschließen? Wie viel Peripherie?
Keine.
Ja, gut.
Keins.
Okay, ja, ich auch nicht.
Nee. Es geht es nicht darum unbedingt, dass es auch Typ C ist, weil Typ C bringt ein paar Vorteile.
Mhm.
Es geht hauptsächlich darum, dass es auch nur eine Buchse ist. Die Buchse hat USB, klar, das ist mal der Name. Man kann sie allerdings auch als Monitorausgang benutzen. das Gerät wird darüber geladen und da haben wir schon das Problem. Wenn ich das Netzteil anstöpsle, war es das mit Schnittstellen. Das heißt, okay, ich kann keinen USB-Stick, eine Platte oder sonst irgendwas dran anschließen. Mhm. Das ist dann einfach Sache.
Wobei der Vorwurf ist nicht neu. Ne? Das haben sie ja schon mal so gemacht, dass man sich gefragt hat, ja, okay, ich kann mich jetzt entscheiden. Entweder schließe ich eine externe Tastatur an, meinen USB-Stick oder ich lade das Ding auf.
Genau. Ich meine, es gibt sie etwas, ein bisschen also Abhilfe gibt es ja. Man kann diese schönen Adapter noch dazu kaufen. Ja,
mhm. Und das was heißt, kostet der?
Ich müsste es lügen, ich weiß es gerade nicht.
Ja, aber ich werde jetzt mal als Gegenbeispiel, ne? Ich meine, hier bei dem MacBook Pro, da gab es ja auch immer die Kritik, wenig Schnittstellen, ja, aber immerhin hat man, auch wenn es nur zwei Buchsen sind, es sind immerhin Standard-USB-Buchsen
genau noch.
Also, oder was heißt Standard?
Das ist auch schon, es sind zwei Buchsen.
Ja,
das heißt, genau, selbst wenn eine belegt ist, ich habe noch eine zweite. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel den Konkurrenten, der sieht ziemlich ähnlich aus, das muss man einfach mal lassen.
Ja.
Von HP, das ist das Elite Book Folio.
Okay.
Hat auch hier einen Audio-Ausgang und hier halt dann zwei Typ-C-Buchsen.
Hm. Achso, aber dieses Typ-C, das setzt sich trotzdem
das bei den anderen Herstellern auch durch. Das einfach, weil es ein bisschen kleiner und flacher ist, das kommt. Man sieht es ja hier, da bleibt einfach an den Geräten nicht mehr viel mehr übrig, wenn man noch was anderes einbaut. Also normale USB-Buchse oder auch ein dickerer Stromstecker, HDMI und DisplayPort, wollen wir gar nicht drüber reden.
Also das ist übrigens bei den Smartphones, ich hatte letztens einen High-End-Smartphone-Test und da ist es jetzt auch so, dass halt diese Micro-USB-Buchse der Typ-C-Buchse mittlerweile weicht. Die ist noch für andere Dinge zuständig als beim Notebook.
Genau.
Aber es geht wirklich zu Typ C. Ja.
Genau, das ist. Und die haben halt zwei Buchsen drin. Ja. Die sind allerdings auch alle gleich beschaltet. Das heißt, ich kann jetzt das Netzteil, das ist auch ein Typ C-Netzteil, was sie haben. Ich kann es aber egal, in welche von den beiden Buchsen kann ich sie reinstecken. Mhm. Ich habe dann, wenn das Netzteil dranhängt, immer noch eine Buchse, wenn ich noch einen Monitor dranhängen möchte oder einen USB-Stick. Mhm. Klar, wenn ich noch keinen Typ C-Stecker habe für einen Monitor oder Ding, brauche ich noch einen Adapter. Ich habe zumindest noch eine zweite Buchse da. Die können beide Thunderbolt, die können beide USB 3.1 mit schneller Geschwindigkeit und vor allem, ich habe halt zwei Buchsen. Das heißt, wenn ich kein Netzteil habe, kann ich auch mal zwei Monitore anstecken.
Nur mal ganz kurz, um bei dieser Problematik zu bleiben. Wie sieht denn das generell mit den Adaptern jetzt aus? Also kriege ich auch mal bei eBay jetzt irgendwie für einen 10er oder so eine USB Typ C auf A-Buchse?
Die kriegt man Adapter schon, die Adapter sind inzwischen da. Da gab es ja auch mal ein bisschen was mit den Qualitätsproblemen von so Kabeln und den ganzen Sachen. Da hat ja ein Google-Ingenieur ein paar Sachen untersucht und sich auf sein Gerät damit erstmal durchgeschossen.
Ja.
Weil er, ich weiß ja nicht, ob es bei Amazon oder eBay USA war, sich einfach mal reinweise bestellt hat, was es da gab. Mhm. Hat das angeschlossen und eines von den Dingern hat er da innen die Kabel falsch rum zusammengelötet gehabt. Da war dann, glaube ich, Strom auf Masse oder sowas. Und dann, das ging halt nur, also anstecken ging öfter, aber halt funktionieren gar nicht.
Das heißt aber generell, kriege ich halt für Typ-C-Buchsen schon einen Adapter für meine USB-Sticks,
genau, Festplatte, Maus, etc. USB-Stick, das ist kein Problem. Man kriegt die auch dann alternativ, dann, dass man halt einen Displayport-Ausgang hat, dass man es damit dann benutzen kann oder auf HDMI. Ich meine, hier ist auch der Adapter auf HDMI.
Und ich muss nicht diesen gigantisch teuren Apple-Adapter unbedingt kaufen, sondern ich habe auch Alternativen. Okay.
Umgekehrt hat es natürlich bei Notebooks auch noch einen schönen Vorteil, dass ich wirklich über ein Kabel alles führen kann. Das heißt, die Hersteller haben zumindest im Zubehörprogramm angekündigt, schöne Dockingstationen, die ich dann einfach daran ranstecke. Das heißt, ich habe ein Kabel dran und da läuft dann halt dann, wenn ich wie üblich bei Dockingstationen früher über diese dicken Anschlüsse, die man vielleicht noch kennt, und Geräten unten oder inzwischen auch sind sie auch an die Seite gewandert, aus Platzgründen.
Auf proprietär, nur für ein Gerät verwendbar etc.
Oder nee, innerhalb eines Herstellers verwendbar.
So, ja.
Da lief dann halt dann was, Netzwerk drüber, Strom, Audio, die Monitorausgänge, USB-Buchsen und das ganze Zeug über ein Kabel, was man halt schön ankommt. Das hat man jetzt auch, oder halt geht über ein Typ-C-Kabel.
Okay.
Von den Herstellern sind die ganzen Dockingstationen leider noch nicht lieferbar, sonst hätte ich sie mir gerne auch gleich noch mit angeschaut.
Also es geht, aber es geht auch irgendwie nicht
technisch
gerade.
Technisch geht es, aber die sind einfach noch nicht lieferbar. Okay. Auch dann müssen wir schauen, ob die Hersteller noch irgendwelche proprietären Sachen trotzdem einbauen. Das heißt, ob ich jetzt auch mit der HP-Dockingstation das Dell-Notebook betreiben kann oder sowas, da müssen wir einfach noch ein paar Sachen schauen.
Aber das ist ja wiederum auch irgendwie cool, dass du halt über eine so eine kleine Buchse so viel Bandbreite hast, dass du da eigentlich alles anschließen kannst.
HP hat inzwischen auch schon noch ein neueres Notebook vorgestellt als das hier. Das hat dann gleich drei Typ-C-Buchsen, die auch alle wieder gleich beschaltet sind. Und da macht es dann so langsam das, was sich die USB-Implementers-Forum, also die Standardisierungsgremium dahinter gedacht hat, wirklich Sinn, dass du wirklich eine Buchse hast für alles, wo dann auch egal, wo du bist. Ich meine, es ist nicht nur, dass man es so verkehrt rum einstecken kann, es ist auch egal, was ich einstecke, es funktioniert dann einfach.
Okay.
Bloß, wie gesagt, das Ökosystem muss halt sich erst einmal komplett entwickeln, dass das halt ganz ohne Adapter und alles funktioniert. Ja. Das ist
okay, gut.
Hat sich aber nicht bei allen durchgesetzt bislang, sagst
nein,
du?
Nein. Also es gibt auch, also Mischmasch bei einem Dell-Gerät, ist zwischen auf der linken Seite ist eine Buchse, auf der rechten Seite ist eine normale Typ-A-Buchse. Das hängt vom jeweiligen Hersteller dann ab, was die gerade noch einsetzen und einbauen.
Aber es kommt auf jeden Fall.
Ist auf alle Fälle
das wird der neue Standard werden.
Genau, also ist seit letztes Jahr IFA oder sowas, da kamen die ersten Notebooks mit dem Ding und je flacher die Geräte sind und dann auch bei allen neuen, die da kommen, da wird dann immer mindestens eine von den Buchsen dran sein.
Gehen wir doch in den Merkmalen einfach mal weiter. Also du hast ja ein paar Merkmale der MacBooks erwähnt, auch das Display, Laufzeit, etc.
Genau. gute Displays kriegt
man. Genau, picken uns einfach das Display raus. Es ist ja nicht nur die Auflösung, sondern die hatten ja auch immer
die Qualität. Das ist
die Farbwerte und die Kontrast
war ja auch immer sehr gut. Wobei, das muss bei Apple auch sagen muss, gilt nicht bei allen Geräten. Die MacBook Air zum Beispiel haben immer noch TN-Panel und keine IPS. Das heißt, da hat man auch ein schlechteres Bild als bei den teureren Geräten.
Also, das wundert mich sowieso bei den MacBook Air, wenn du darauf kurz guckst,
das habe ich
schon nochmal versprochen. Heute ist der Tag für den Versprecher. Da wird dir manchmal ein bisschen schlecht, wenn du halt irgendwie ein besseres Display gewohnt bist.
Genau, auch von der Auflösung her, das sind die einzigen, wo noch kein Retina da ist. Und das ist einfach so eine Sache, das ist irgendwo.
Also man kann das, was ich gerade gesagt habe, das ist offensichtlich nicht pauschal, die Display-Qualität.
Genau, es geht nicht pauschal.
Ja. Okay, und was haben die anderen Hersteller zu bieten? Können die mittlerweile mithalten? Das war ja schon immer ein Alleinstellungsmerkmal, gerade in der Größe. Ne?
Ist aber inzwischen keines mehr. Also das Dell Notebook, was sie haben, das ist das XPS 13. Die haben jetzt halt irgendwo.
Ich rupfe es hier jetzt einfach mal hoch.
Rupf es mal hoch.
Das ist ja schon ganz schick und.
Das ist ganz schick. Vor allem, es ist auch, wenn es auf den ersten Blick kleiner aussieht, ist ein 13-Zoll-Gerät. Man sieht es am eingeschalteten Gerät durch diesen extrem dünnen Rahmen.
Das ist wiederum ein Alleinstellungsmerkmal von dem XPS 13. Und das gibt es auch in 15 Zoll.
Es gibt auch 15 Zoll, aber diese Panels, diese mit dem besonders dünnen Rand, die hat Dell momentan exklusiv.
Also, das ist echt. Das ist cool. Unfassbar dünn und hat auch einen praktischen Vorteil, dass das Gerät an sich einfach kleiner ist.
Genau, ne? Die Grundfläche ist kleiner und nachdem die beziehungsweise Displayfläche halt auf die Grundfläche definiert, kann das Gerät dann dadurch ein bisschen kompakter ausfallen.
Welche Auflösung hat das jetzt hier?
Kann das mit müsste 3200 auf 1800 oder so sein. Also das ist sogar mehr als das.
Okay. Ist das schon 4K?
Nee, das ist noch keine 4K.
Noch nicht ganz,
das ist 3840 auf, lass mich schlagen, 2160 ist 4K. Das gibt es zum Beispiel für das hier als Option. Ich meine, das ist hier Full HD in Matt. Mhm. Man kriegt es aber halt auch noch mit dem 4K Touchscreen.
Also Auflösung, wenn man noch mehr haben will als ein MacBook, kriegt man mittlerweile auch bei den anderen Herstellern. Auch in Kombination dann sonst mit den anderen Werten, also Kontrast und Farbwerte und so weiter.
Das gibt es auch mit dem matten Full-HD-Panel. Mhm. Was es halt nicht gibt, ist hochauflösend und matt. Gerade die Kombi, die haben die Hersteller nicht im Angebot. Das heißt, wenn du hochauflösend bist, bist du bei Touch. Aber Touch ist halt auch wieder eine Sache, die es bei Apple nicht gibt.
Ja, generell nicht. Ja.
Genau, das haben die nicht vorgesehen. Auch Stiftbedienung.
Was ist denn, also wo du jetzt gerade mit Touchbedienung erzählst, was ist denn mit dem iPad Pro? Das wird ja auch so ein bisschen als Notebook-Ersatz verkauft, ne?
Richtig, es ist Notebook-Ersatz. Mhm. Aber halt kein vollwertiges Notebook.
Grund?
Es ist hauptsächlich ein Tablet. Also ich meine, bei den Geräten hast du, wenn man sich jetzt zum Beispiel das ThinkPad anschaut, das kann man halt auch als Tablet benutzen.
Hier das, was so aussieht, als wäre es schon kaputt.
Genau, das ist nicht kaputt, das ist halt ein Notebook, was man machen kann.
Okay.
Ich habe hier noch das, das ist noch verriegelt, das Gegenstück von Toshiba. Das kann man halt wirklich komplett nehmen, dann hat man hier das Tablet.
Ab wann ist es denn wirklich kaputt? Ach, gar nicht. Okay.
Versuch
doch mal, Stefan. also nur für die Zuhörer, das Gerät, das lässt sich halt die Tastatur nach hinten klappen und eigentlich als ein bisschen dickeres Tablet, Windows-Tablet benutzen.
Die Tastatur war noch abgeschaltet, also man hat jetzt da irgendwie keine Fehldrücke beim Halten oder sowas. Es ist halt so, es ist als Tablet vielleicht nicht so das Beste, aber man kann es halt auch als Tablet benutzen.
Es geht halt.
Es geht halt. Ja. Und vor allem, es ist halt definitiv ein vollwertiges Notebook mit dem ganz normalen Betriebssystem, Ökosystem. Da ist ein normales Windows 10 drauf oder Windows 10 Pro bei den tollen Geräten, bei den teuren sogar.
Ja.
Das heißt, ich kann das genau so benutzen. Also, ich meine, einen Film anschauen, das geht ja genauso. Die Drehung funktioniert bei den Geräten.
Also bei dem Toshiba kann man es auch noch zusätzlich abnehmen.
Wirklich. Genau, das kann man abnehmen. Da gibt es auch noch ein paar. Das Surface Book habe ich jetzt nicht hier, da geht das auch.
Mhm. Und ich meine, durch die Bedienoberfläche von Windows, von Windows 10, ist ja umstritten mit den Kacheln und alles, aber es ist zumindest besser bedienbar per Hand, als wenn man nur diese Desktop-Oberfläche hätte.
Genau, das auf alle Fälle. Und es ist umgekehrt als Notebook sogar ein bisschen besser geeignet, weil sie ja das Startmenü wieder zurückgebracht haben, im Gegensatz zu Windows 8 und diese Kacheloberfläche einem nicht so zwangsläufig ins Gesicht werfen. Sondern man kann sie haben, wenn man es halt wirklich als Touch hat. Und man kann das Gerät halt auch mit Windows 10 als ganz normales Notebook benutzen, ohne je mit diesen Kacheln groß in Berührung zu kommen.
Noch eine technische Frage. Bei diesem Gerät, wo du halt Tastatur und Bildschirm trennen kannst,
ja.
Wo sitzt denn da jetzt die Hardware? Also normalerweise sitzt es ja unter der Tastatur, der Prozessor und der Akku und
das
so weiter.
Das ist zum Beispiel bei dem Lenovo auch noch so. Mhm. Da ist das so. Das heißt, das sind einfach die ganz normalen Kabel, die sind ein bisschen flexibler und die Scharniere, was man umklappen kann.
Genau.
Bei dem sitzt jetzt hier alles in der Tablet-Einheit.
Okay.
Beziehungsweise halt ein Großteil. Also wir hatten die Tastatur, klar, Touchpad ist noch nicht da.
Klar.
Die haben jetzt hier auch noch einen großen zweiten Akku unten eingebaut und halt ganz, ganz viele Schnittstellen. Also man sieht hier noch den klassischen VGA-Ausgang ist dran. Auf der anderen Seite ist noch eine klassische LAN-Buchse. Das heißt, das kriegt man im Tablet halt nicht rein.
Aber die Hauptplatine sitzt in dem Tablet.
Die Hauptplatine ist dann, das Ding hier ist der vollwertige Rechner. Ich kann den so benutzen und habe mit dem Ding hier dann auch über 10 Stunden Laufzeit, so wie es hier ist. Der Akku macht es nochmal doppelt. Also ich habe insgesamt bei dem Gerät, wenn man es einfach nur stehen lässt, Desktop an, habe ich über 25 Stunden Laufzeit gemessen.
Wow.
Mit beiden zusammen.
Krass. Okay.
Das ist einfach mal eine Ansage.
Also damit ist auch die Frage geklärt, Laufzeit ist auch nicht nur noch ein Alleinstellungsmerkmal
definitiv nicht.
Apple.
Das ist, weil die benutzen einfach Intel-Prozessoren und die sind, wenn man es richtig macht, einfach auch besonders stromsparend. Das Asus Notebook hat auch 15 Stunden Laufzeit geschafft unter Windows. Das MacBook war bei 17 Stunden oder sowas. Es kommt halt eher darauf an, wie gut ist der Hersteller, was die ganzen Stromschaummechanismen dreht an allen Stellsträubchen, was es so gibt. Ja. Komponentenauswahl noch ein bisschen BIOS-Pflege, Treiberpflege. Und dann halt ein bisschen Betriebssystem auch noch. Also das Gerät hat unter Windows, haben wir hier nur 10 Stunden gemessen. Aber klar, die Windows-Treiber sind halt nicht so toll gepflegt bei Apple wie die Mac-Treiber. Und dann
Florian, wunderbar, dass du mir schon den Übergang geliefert hast. Wir waren nämlich schon bei den Prozessoren jetzt. Hier der Asus, den Stefan gerade in der Hand hat, da steht jetzt Core i7 drauf.
Genau.
Also eigentlich der schnellste Intel-Prozessor, ne? Oder ein
Mobilprozessor, genau. Gerade für so flache kleine Notebooks
i7. Prozessorgruppe zumindest. Ja. Was steckt denn in den anderen drin?
Es ist teilweise Core i, teilweise Core M. Der Core M ist eine besonders stromsparende Variante vom Core i. Also es ist dieselbe Prozessor-Generation und so weiter. Das heißt Kylake, sechste Core i-Generation, beziehungsweise ist jetzt dann die zweite Core M-Generation. Mhm. Ist genau dasselbe drin.
Der steckt auch in dem Apple MacBook.
Der steckt in Core M steckt hier im Apple MacBook drin, in dem Elite Book Folio ist ein Core M drin und in dem Toshiba Tablet. Alle anderen Notebooks, die haben dann die Core Is.
Okay. Kann man das irgendwie an den Gehäusemaßen oder sowas festmachen? Kann man sagen, die sind dann alle ein bisschen billiger?
An den Gehäusemaßen nicht. Woran man es merkt, ist, wenn man das Ding einmal unter Last setzt, weil die ganzen QM-Geräte sind nämlich lüfterlos.
Okay.
Das heißt, da wird die Wärme nur übers Gehäuse abgeführt. Das heißt, die bleiben, egal was man mit den Dingern macht, einfach geräuschlos.
Okay.
SSDs sind sowieso drin, weil Festplatten, die fast zweite Lärmquelle noch irgendwo in Geräten drin war, ist dann nicht mehr da und dann.
Und leistungstechnisch?
Leistungstechnisch kommt es dann sehr aufs Gerät drauf an. Also HP hat die Kühlung bei den Core-M-Prozessoren sehr gut im Griff. Mhm. Die kommen an den Leistungsdaten fast an die Core-i-Prozessoren, also zumindest an so ein i3 oder i5 ran.
Wow.
Bei Toshiba und bei Apple ist das leider nicht der Fall. Die brechen früh ein, zumindest wenn man sie unter Dauerlast setzt.
Die takten dann runter.
Die takten runter, weil halt, wie gesagt, die Geräte werden warm, die heizen sich auf. Mhm. Und irgendwo, je nachdem, wo der Hersteller halt dann seinen gewissen Sack ab einer gewissen Temperaturschwelle oder so will ich nicht mehr haben. Oder die Kühlung halt, jenes Kühlsystem hat ja andere Charakteristiken, wie schnell das anspricht und so weiter. Dann gehen die einfach von den Taktraten runter und damit sinkt halt auch die Performance.
SSD ist aber Standard mittlerweile.
SSD ist Standard, also die Geräte fühlen sich auch trotz runtergetakteten Prozessoren dann einfach immer noch schnell an, das ist nicht die Sache. Also Startmenü aufrufen oder irgendwas starten, das ist alles kein Problem. Aber wenn man halt größere Berechnungen hat, was ich einfach mal die RAW-Fotosammlung durchkonvertiert, ein paar Bilder im Urlaub oder sowas, das dauert halt auf den schlechteren QM-Geräten dann einfach deutlich länger.
Okay.
Die QI-Geräte sind alle Mitlüfter und da gibt es dann
kein alles Problem, wunderschöne, schön ausgestattete Geräte mit tollen Displays und langen Laufzeiten. Aber einen Schmerzpunkt gibt es ja immer noch, den Preis.
Ja.
Haben die Hersteller dann auch aufgeholt auf Apple?
Das ist in der Klasse wirklich kein Problem. Es kommt aber aufs Gerät drauf an. Also das Asus kriegt man schon um die 1.000 Euro.
Okay.
Das ist eigentlich auch nicht Preis. Ich müsste die genauen Preise noch mit dem Artikel nachschauen. Ich habe das alles nicht im Kopf. Mhm. Da weiß ich, das ist eine Ausstattungsvariante. Das ist das Topmodell mit 512er SSD, dicksten Core M7 Prozessor und so weiter. Da sind wir bei 2.600 Euro. Hat alle dafür auch noch ein LTE-Modem und alles Mögliche drin. Also
und kann auch
das ist als auch eine Sache, die es bei Apple nicht gibt. Mobilfunk im Gerät eingebaut gibt es nicht, muss koppeln.
Das Asus ist hier eins der günstigen sogar.
Das ist eins der günstigen, hat dafür, was mich ein bisschen stört, was sonst bei allen Premium-Geräten gilt, was gut ist, keine beleuchtete Tastatur.
Ach gut, das ist vielleicht eine Geschmacksfrage.
Ist eine Geschmacksfrage.
Ich sitze hier gerade vor, ich habe so einen Plastikbomber zu Hause, der leistungstechnisch irgendwie auch okay ist, aber nicht so geil aussieht wie das hier.
Ja, das ist es halt. Also auch die anderen haben inzwischen.
Also es ist echt sehr hochwertig.
Ja. Auch andere Hersteller haben schicke Töchter, oder wie dieses Sprichwort heißt. Ja.
Also vor allem, wenn man so viel Geld ausgibt, also man kann immer über die technischen Details sprechen und dass man bei anderen Herstellern für das gleiche Geld mehr bekommt als bei Apple und so weiter. Aber wenn ich dann privat so viel Kohle für ein Gerät ausgebe, soll es halt auch irgendwie Spaß machen.
Genau, und das haben die Hersteller.
Dann muss es auch schick aussehen.
Genau, also wie gesagt, Unibody-Gehäuse, da hat Asus relativ schnell nach Apple nachgezogen.
Ist das offensichtlich okay? Ich hätte jetzt erwartet, weil das ist so haarscharf am Original optisch und von der ganzen Anmutung. Und,
aber guck doch mal hier die Bürstung des
anderen. Genau, die Bürstung ist anders, aber die ganze Form.
Ich meine, das hier, wenn man anschaut, wie gesagt, wenn da jetzt nicht das HP-Logo, sondern der Apfel dann oben drin wäre, dann.
Ich hätte jetzt gedacht, dass Apple da irgendwie wieder irgendein Gebrauchmuster hat und Asus jetzt in Grund und Boden verklagt.
Sie haben auch alle runde Ecken, was ja damals das.
Ich könnte schwören, dass es bestimmt irgendwelche Verhandlungen gab und juristische Prüfungen und so.
Also bei den ersten Zenbooks habe ich mir auch gedacht, aber das ist inzwischen auch schon 5-6 Jahre her und zumindest verkauft Asus sie weiterhin noch. Also
okay.
Ansonsten alternative Materialien. Toshiba setzt zum Beispiel auf Magnesium statt auf Aluminium. Ist noch ein bisschen leichter, aber schwieriger zu verarbeiten. Macht ein bisschen Preis. Merkt beim Gewicht jetzt bei dem Gerät.
Sieht auch ganz schick aus. Also man merkt schon, dass
Metall.
Es Metall ist. Ja.
Genau, es ist Metall.
Fasst sich ein bisschen wärmer an. Also
gut, es ist halt, weil da hinten ist in dem Fall auch der Prozessor drin, dass der halt dann nur über die Rückseite gar gekühlt wird.
Und es wackelt.
Das wackelt ein bisschen, ja. Das Nee, das ist oben, das, die Mechanik ist, ich habe das auch Toshiba gesagt, die meinten, was ich biege, bricht nicht. Das ist die alte Flugzeugflügelweisheit, aber
Ich probiere es nochmal.
Gab es nicht mal so Bandgate bei Apple?
Ja.
Die haben sich auch davor gebogen.
Nein, also das ist hier einfach ein bisschen drin. Also mich würde es zum Beispiel stören, wenn man im Zug sitzt oder sowas. Dass,
ja,
dass, wenn so ein bisschen Vibrationen kommen, dann die nerven bei dem Gerät. Ich meine, die haben bei jedem Notebook-Display, wenn es nicht komplett starr ist, das wackelt alles ein bisschen nach. Aber die haben ansonsten alle, wie gesagt, das hat halt die 360 Grad schon hier komplett. Das hier kann man zumindest komplett flach klappen. Was auch nicht viele Notebooks können.
Warum man das auch immer tun sollte.
Wenn du Touch hast, dann kannst du natürlich noch mehr zeigen. Ich meine, du kannst auch so noch ein bisschen was zeigen. Ich kriege zum Beispiel manchmal von Lesern das Feedback, dass sie solche Sachen wollen, weil sie auf Rednerpulten arbeiten. Da hat man das Gerät ja sowieso ein bisschen schräg
gestellt. Ja, okay, dann ist es angeschrägt und
dann möchte man den Scharnier weiter nach hinten biegen. Dann reicht der normale Winkel nicht mehr aus. Ja, das hat man dann mit solchen Scharnieren zum Beispiel.
Ja, jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht Butter bei der Fische. Ist das MacBook noch die Messlatte?
Also ich meine, es gibt nicht ein MacBook, aber es ist, MacBooks sind weiterhin gute Notebooks, keine Frage. Mhm. Aber die anderen haben genauso aufgeholt. Wie gesagt, Laufzeit, schicke Displays, wertige Gehäuse, gibt es da alles genauso.
Das heißt, es lohnt sich, sich ein bisschen umzuschauen bei den anderen Herstellern, vielleicht zu überlegen, was man eigentlich haben möchte, worauf man Wert legt. Genau.
Ich meine, wenn wir jetzt gerade nicht bei Apple bei den MacBook Air sind, die knapp unter 1000 anfangen, dann hat man auch sehr hochpreisige Geräte. Und in dem Preisrahmen findet man bei denen locker auch irgendwas.
Okay. Und ansonsten hast du einen schönen Leitfaden eigentlich im Heft mit dem Test. Da wird jedes einzelne Detail, was wir gerade nochmal angeschnitten haben, wird nochmal im Detail beleuchtet. Ich denke, wenn man auf der Suche nach so einem Gerät ist und auch bereit ist, halt natürlich in diese Preisregion vorzudringen, findet ihr hier alle Details auf 16 Seiten.
Es sind nicht alle Konkurrenten. Es gibt noch viel mehr Geräte in der Windows-Welt, als was ich jetzt in den Test hatte. Gut,
aber es gibt einem viel an die Hand, glaube ich, um das überhaupt generell einzuschätzen und auch seinen eigenen Interessen mal überhaupt auf den Zahn zu fühlen.
Genau.
Sind wir ja fertig mit dem Thema, ne?
Genau. Das Das gibt es übrigens auch, die Top-Variante von dem Gerät gibt es auch nur in Gold, nicht mehr in Schwarz.
Gold, Stefan, wäre das was für dich?
Bling Bling ist genau mein Fall.
Das ist ja Roségold, was auch ganz neu ist.
Das gefällt mir wirklich gar nicht. Das
passt gut zu deinen Augen.
Nee. Ich habe eben schon, ich hab mich nicht getraut zu fragen, ob das hier jetzt unter dem Scheinwerferlicht nur so rosé, aussah.
Nein, das ist die Roségold-Variante.
Also richtig schlimm ist es auch nicht. Also,
nee, aber
solange da keine Swarovski-Steine drauf sind auf dem MacBook.
Nee, beim MacBook gibt es das nicht.
Okay, gut. Ja, mal wieder fehlt mir die Überleitung. Wir werden über Tinder jetzt gleich mit Stefan sprechen.
Kann ja auch sachlich überleiten.
Ja, wir lassen es auch einfach mal, das wird immer nur peinlich eigentlich. Was läuft denn bei Tinder eigentlich? Du hast dir die Sicherheit bei Tinder angeguckt. Was geht denn bei Tinder, Stefan?
Bei Tinder geht Flirten und Leute kennenlernen in erster Linie und das Ganze angeblich total anonym und ohne irgendein Risiko.
Ich finde das schön, dass du mal eine Einleitung einfach gibst. Viele Leute fangen ja einfach immer mit ihren Themen an, als würde jeder wissen, worum es geht. Aber für die draußen.
Notebooks sind portable Rechner, die man mitnehmen kann.
Genau. So voll vergeigt.
Nee, genau, aber vielleicht wirklich eine ganz kurze Einführung. Was ist Tinder? Was macht man damit?
Und Tinder warum überhaupt? Ist wahrscheinlich im Moment sogar mit die bekannteste oder eine der bekanntesten und meistgenutzten Flirt- und Dating-Apps.
Gibt's für iOS, Apple?
Gibt's eigentlich für alle gängigen Plattformen, Android. Selbst für Windows Phone gibt's so einen inoffiziellen Client, der aber auch ganz gut funktioniert. Und das Konzept ist eigentlich relativ simpel. Also du loggst dich mit deinem Facebook-Account in der Tinder-App ein und die Tinder-App nimmt dann halt deinen Vornamen, dein Alter, ein paar Interessen und noch ein paar andere Infos aus deinem Leben. Mhm. Und du musst dann nur noch einstellen, ich möchte Männer oder Frauen kennenlernen und zwar in einem Radius von 5 bis 150, sie haben Meilen konvertiert, also bis 161 Kilometer um meinen aktuellen Standort herum. Und dann schlägt Tinder dir im Prinzip Leute zum Kennenlernen vor. Und das sind im Prinzip so kartenbasiert. Du kriegst dann halt eine Karte, da ist ein Foto, da steht der Name und das Alter drunter. Wenn dich der erste Eindruck schon irgendwie ein bisschen interessiert, kannst du es anklicken und durch ein, zwei oder ein Tippen durch Profilfotos durchscrollen. Und final wischt man die Karte oder den Vorschlag oder die Person, die ja dahinter steckt, dann halt nach links und das heißt dann, nee, interessiert mich nicht, gefällt mir nicht oder nach rechts, was dann äquivalent bedeutet, finde ich spannend, würde ich gerne kennenlernen und das war es erstmal. Die Person gegenüber kriegt davon auch erstmal gar nichts mit, also wenn du jetzt Tinder benutzt, weißt du nicht, wann und wem du wo vorgeschlagen wirst. Erst wenn du irgendjemand gut gefunden hast und die Person dich auch unabhängig davon gut gefunden hat, dann kommt ein sogenannter Match zustande Und das heißt, ihr findet euch gegenseitig nett, dann kriegst du so ein kleines Hinweisfenster und dann wird ein Chat freigeschaltet. Erst dann kannst du die Person vollsprechen.
Ja. Okay.
Soweit, soweit so oberflächlich und simpel.
Ja, du hast jetzt schon von Daten gesprochen. Das Erste, was einem CT-Redakteur wahrscheinlich in den Sinn kommt, ist die Datensicherheit dort.
Genau, also auch wenn jetzt Flirt-Apps nun irgendwie mittlerweile, glaube ich, weitestgehend aus dieser Schmuddelecke raus sind, also da haben ja auch professionelle Dating-Webseiten im Internet auch Vorschub geleistet. Trotzdem ist das irgendwie immer noch ein Thema, wo man halt ganz gerne schon möchte, dass man irgendwie so ein gewisses Maß an Anonymität und Datensicherheit hat.
Im Endeffekt kommt man ja mit komplett fremden Menschen in Kontakt.
Genau.
Also
genau.
Die man noch nie gesehen hat und noch nie.
Genau, und vielleicht auch manchmal halt Menschen, die man auch niemals sehen möchte. Mhm. Und dann ist das irgendwie natürlich nicht so cool, wenn die nach 3 Mausklicks wissen, wie du heißt, wo du wohnst, wo du arbeitest. Mhm. Also Thema Internetstalking. Und in den Anfangstagen hat Tinder sich da halt echt ganz, ganz, ganz hanebüchene Fehler geleistet.
Okay.
Also die Tinder-App zeigt dir zum Beispiel bei jedem Vorschlag an, wie weit der potenzielle Gesprächspartner weg ist. Also du kriegst einen Vorschlag und siehst dann hier irgendwie, Tante Trude ist 34 Kilometer weg. Und das hat Tinder am Anfang technisch so umgesetzt, dass in jeder Person, die mir vorgeschlagen wurde, nicht nur das Profilfoto, sondern ihre aktuellen Koordinaten übertragen wurden und meine Tinder-App lokal auf dem Handy ausgerechnet hat, wie weit die Person weg ist. Sie hat es
mit deiner Position abgeglichen?
Sie hat es mit meiner Position abgeglichen und dann lokal auf dem Handy ausgerechnet, die ist 32 Kilometer weg. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wenn irgendjemand den Datenverkehr mitgeschnüffelt hätte, was für einen versierten Nutzer zu Hause im WLAN ja recht leicht machbar ist, hätte er von jeder Person, die er da gerade vorgeschlagen wird, früher den Standort bis auf wenige Meter genau einsehen können. Und das wäre mir halt ein viel zu großes Risiko, dass dann irgendein Verrückter sagt, ja, die gefällt mir, die wische ich erst gar nicht nach rechts, da fahre ich gleich hin.
Ja.
Ne, und das war im Prinzip so ein bisschen der Grund, weshalb wir
Scheiß aufs Kennenlernen.
Ja, genau. einfach mal klingeln und sagen, hallo, hier bin ich. Und das war der Grund, weshalb wir uns in erster Linie halt auch mal angeguckt haben, was da halt unter der Haube passiert. Und da zur Ehrenrettung von Tinder, das haben sie halt alles tatsächlich ganz gut mittlerweile im Griff.
Okay.
Also da wird im Prinzip nichts mehr übertragen, was mir die App, bis auf eine Kleinigkeit, die ist aber nicht so wichtig, aber eigentlich ist alles, was im Datenstrom...
Jetzt will ich wissen, welche...
Zuletzt Online-Status.
Ja, gut.
Aber alles, was im Datenstrom drin ist, sind letztlich auch Infos, die App anzeigt.
Okay.
Und da leistet sich Tinder im Moment keine großen Schnitzer mehr.
Aber wenn es jetzt dabei bleiben würde, dann hättest du wahrscheinlich den Artikel nicht geschrieben.
Dann hätte ich den Artikel nicht geschrieben. Nee, nachdem sie das dann halt gefixt hatten, hat sich irgendjemand anders die App auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut, hatte sich die Datenbank vorgenommen, das haben wir dann auch nochmal gemacht. Tinder speichert wirklich alles zu den Leuten, mit denen du schon eine Chat-Partnerschaft aufgebaut hast und denen, die dir vorgeschlagen werden, in einer internen Datenbank.
Intern heißt auf dem Handy?
Auf dem Handy, genau. Okay. Und da werden die Nutzer über sogenannte Nutzer-IDs in der Datenbank halt einfach sortiert oder auch in der Tinder-App und serverweit. Und das war früher, ist dann irgendwem mal aufgefallen, die Facebook-ID einfach. Da hat es Tinder sich sehr bequem gemacht, hat die Facebook-ID der Benutzer genommen. Da konnte dann jeder auf facebook.com gehen, /PHP, schlag mich tot und dann die ID hinterkopiert und dann war man sofort auf dem Facebook-Profil der betreffenden Person und damit halt auch zack wieder enttarnt.
Okay, und diese Verknüpfung ist aber normalerweise nicht für die anderen ersichtlich.
Genau, das sind halt wirklich nur Sachen, die man rauskriegen konnte, wenn man den Datenverkehr mitgeschnitten hat oder wenn man sein Handy geroutet hat und hat Tinder der App einfach ihre Datenbank geklaut.
Das heißt aber, also normalerweise ist ja wirklich Tinder auch stark mit Facebook verknüpft. Man muss ja auch gar keine Daten eingeben, sondern die zieht er sich, ne?
Genau. Und
aber diese Verbindung, dass man da dann als Partner quasi, als jemand, der jemand kennenlernt, da direkt auf Facebook geleitet wird, das ist halt so nicht vorgesehen normalerweise.
Nee, das ist nicht vorgesehen, aber es ist halt ganz leicht. Also das war, der Aufhänger war eigentlich, dass wir nur gucken wollten, ob Tinder seine oder ihre technischen Ungenauigkeiten bei der Programmierung, nenne ich es jetzt mal, mittlerweile ausgemerzt.
Ob sie ihre Hausaufgaben gemacht haben.
Genau, die haben sie tatsächlich gemacht. Das ist, also soweit wir das hier jetzt sehen konnten, war das alles in Ordnung. Mir ist da nicht Spanisch vorgekommen und dem Kollegen, der drüber geguckt hat, auch nicht.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz ist diese Verknüpfung mit Facebook natürlich ein Problem. Und weswegen wir uns dann entschieden haben, den Artikel auch wirklich trotzdem noch zu schreiben, das betrifft dann sogar nicht nur Tinder, sondern im Prinzip auch jede andere Konkurrenz-App, die auch irgendwie mit Facebook verbandelt ist. Wenn sich jetzt einer ein bisschen Mühe geben möchte, eine Person, ich sag jetzt mal salopp, durchzustalken, dann ist das trotzdem relativ einfach möglich, wegen dieser Verknüpfung mit Facebook. Und
okay,
es liegt auf der Hand. Also alles, was ich über die Person weiß, ist das Alter, der Name, das Geschlecht natürlich. Ich sehe irgendein Profilfoto. Und mit ein bisschen Glück, je nachdem, ob es die Leute in ihrem Facebook-Profil drinstehen haben, sehe ich auch, auf welche Schule, auf welche Uni sie gegangen sind, wo sie gearbeitet haben. Das heißt, ich weiß schon mal ganz viele Sachen über eine Person und ich weiß, wo ich die zu einer Suche zusammenführen kann, nämlich bei Facebook, weil da kommt der ganze Datensatz von Tinder her.
Das ist dieser Search Graph?
Ne? Genau, das ist der Search Graph.
Wo man zoomen kann.
Und
was ist das für eine Suchfunktion? Die ist direkt von Facebook selbst.
Die ist von Facebook selbst, weil Facebook ist eben, und das macht es an der Stelle halt auch irgendwie ein bisschen blöd, Facebook zu benutzen als Login-System. Facebook lässt sich gut durchsuchen. Soll es ja auch, ist ein soziales Netzwerk. Es geht auf Facebook darum, Leute zu finden. Und was viele halt nicht wissen, ich muss nicht nur ganz platt nach dem Namen suchen. Ich kann halt auch einfach sagen, Männer oder Frauen zwischen 20 und 35 aus Hannover, die CT-Uplink gut finden. Mhm. Und dann kriege ich bei Facebook...
Da kommen überraschend wenig Leute dann raus.
Weiß nicht, wie viele Facebook-Fans hat CT-Uplink? Ich weiß es jetzt gar nicht.
1000 haben wir gehört.
1000 sagt Jom. Ja gut, dann das erklärt es. Ich habe es ausprobiert und es waren halt so 15 Stück. Also es gibt, glaube ich, tatsächlich in der Altersklasse nicht so viele Männer aus Hannover, die CT-Uplink gut finden. Aber so kann man die Leute relativ leicht tatsächlich enttarnen, wenn man jetzt wirklich anonym bleiben möchte.
Ja.
Und bei mir steht Name, Alter drin.
Dann das heißt aber, also wenn ich jetzt mit Absicht meine Daten verschleiern möchte, also falsche Angaben machen möchte, müsste ich das halt auf meinem Facebook-Profil schon machen, ne?
Im Prinzip schon. Wobei der bessere Fall ist vielleicht einfach, das ist so eine Binse, ne? Aber Datensparsamkeit ist da vielleicht die bessere Maßgabe.
Oder eine andere Lösung wäre, extra ein Facebook-Profil anzulegen für Tinder, oder?
Ja. Das wäre das Beste. Also was ich tatsächlich machen würde, wenn ich irgendeine Flirt- oder Dating-App benutzen würde, die mit Facebook verknüpft ist, würde ich mein Facebook-Profil auf jeden Fall erstmal abriegeln. Das heißt, ich würde meine Likes, meine Interessen in den Privatsphäre-Einstellungen auf nur für mich oder auf für Freunde sichtbar stellen. Ich würde meine Freundesliste abschalten. Tinder zeigt dir zum Beispiel auch gemeinsame Freunde an, wenn mir da jetzt irgendeine Dame vorgeschlagen wird.
Freunde aus Tinder oder Freunde aus Facebook?
Jetzt kommt's, Freunde aus Facebook, was viele Leute total blöd finden. Es taucht eigentlich jeder, der Facebook benutzt, taucht wahrscheinlich an irgendeiner Stelle auch mal in Tinder auf.
Ungefragt,
selbst wenn er Tinder gar nicht benutzt. Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt irgendeinen weiblichen Vorschlag habe, beispielsweise irgendwie eine deiner Mitbewohnerin aus eurer WG, da würde ich sehen, Hannes Cirulla, gemeinsamer Freund. Mhm. Obwohl du Tinder noch nie benutzt hast beispielsweise. Mhm. Und das hat, glaube ich, schon für so manchen Beziehungskrach gesorgt an einigen Stellen. Und die Person wäre dann auch halt auch leicht enttarnt, ne? Weil dann gehe ich einfach auf dein Facebook-Profil und durchsuche deine Freundin nach dem Vornamen, der mir angezeigt wird, und dann kenne ich die schon.
Das ist ja auch generell oft das Problem mit diesen Kontaktlisten, die hochgeladen werden von den Apps, dass du, obwohl du selbst halt sehr sparsam mit deinen Daten umgehst, dass jemand anderes natürlich auch deine Daten hat und sonst wo immer hochladen kann.
Genau.
Also eigentlich kann man sich gar nicht gegen wehren.
Wirklich. Ja, nee, eigentlich kannst du dich kaum gegen wehren. Also die Idee mit dem Fake-Account ist ziemlich gut, und was ich eventuell auch machen würde.
Aber ganz kurz auch mit dem Fake-Account. Ich meine, du willst ja trotzdem, dass die anderen Leute wissen ungefähr, wie alt du bist.
Mhm.
Die anderen Leute müssen trotzdem wissen, dass du aus der und der Stadt bist. Das ist sehr wichtig für Tinder, sonst funktioniert es ja nicht.
Ja.
Also wenn du da Timbuktu angibst, aber Leute aus München suchst, dann hilft dir das ja nichts.
Ja.
Dann kriegst du ja keine Matches, oder?
Eben. Wobei, Standort kannst du dich ohnehin nicht gegen wehren. Das funktioniert ja tatsächlich dann auf Geodaten des Smartphones.
Also musst du sowieso freigeben, ja.
Ansonsten funktioniert dieses Ganze, ich möchte ja Leute aus der Nähe kennen.
Ja, genau.
Also das meine jetzt,
oder mit dem Alter ja auch.
Genau.
Das sind ja Daten, die du den anderen angeben musst.
Genau, an der Stelle würde ich jetzt auch nicht tricksen, aber Tinder greift nun mittlerweile mehr oder weniger ungefragt halt auch bei Facebook auf deine schulische Laufbahn, Unilaufbahn und deine Arbeitgeber zurück. das sind alles Daten, die ich dann halt gar nicht angeben würde. Ja. Man kann in der Facebook-Webseite, wenn man sich dort einloggt, kann man unter dem App-Einstellungsmenü, also verknüpfte Anwendung mit Facebook, kann man die Häkchen wieder wegmachen, dass Tinder da nicht mehr drauf zugreifen kann. Dann sagt die App aber gleich beim nächsten Start, irgendwas stimmt nicht, ich brauche
also
die
Rechte. Also man kann von Facebook aus den Apps wiederum die Zugriffsrechte
ziehen. Ja, aber wie gesagt, Tinder prüft es einmal ab und sagt dann sofort, nee, so kann ich nicht starten, auf keinen Fall. Deswegen wäre es eigentlich fast besser, sich einen zweiten Facebook-Account zu machen und dann halt wenigstens den Arbeitgeber nicht einzutragen. Weil also damit bist du dann halt also wirklich...
warum auch?
Ja, eben. Na, wen interessiert denn das?
Naja, außer du arbeitest echt bei einer coolen Firma, aber...
so wie wir.
Das soll ja manchmal auch beeindrucken beim anderen Geschlecht, aber...
ja, aber... ich weiß nicht.
Also das muss halt jeder für sich entscheiden, ob das dann der ausschlaggebende Charakterzug ist, den man da veröffentlichen möchte.
Also gemeinsame Freunde kann ich ja im Prinzip sogar noch nachvollziehen. Das ist halt ein bisschen blöd, weil man halt auch sofort seine Anonymität los ist.
Ja, klar.
Aber wenn du es halt jetzt wirklich als reine Kennenlern-App benutzt und dir wird irgendjemand vorgeschlagen, mit dem du irgendwie 15, 20 gemeinsame Freunde hast, wo du dich dann halt auch fragst, wieso habe ich die denn auf der letzten Geburtstagsfeier, wo ich eingeladen war, die ohnehin schon kennengelernt. Dann mag das praktisch sein, aber wie gesagt, Arbeitgeber ist eigentlich Privatkram. Das würde ich nicht wollen.
Du hast noch, ganz kurz, du hast noch eine andere Suche angewandt, nämlich du hast einfach nach den Bildern mal gesucht. Wie hast du das angestellt?
Ganz profan, wo die Leute aber auch vielleicht nicht drauf kommen, dass das ein Problem ist. Deswegen hatte ich eingangs schon gesagt, die Profilfotos, die man in irgendwelchen Datingportalen nimmt, die sollten vielleicht nicht an anderer Stelle im Internet genauso nochmal auftauchen.
Was dann wieder für den Fake-Account spricht. Was oder für den Zweit-Account, sage ich mal.
Für den Zweit-Account zumindest sprechen würde. Also wenigstens andere Bilder benutzen als das Facebook-Profilfoto und das Xing- oder LinkedIn-Profilfoto. Weil das ist profan und das ist vielen vielleicht auch nicht gleich. Ich hatte das im Artikel, war das zu sehen. Man kann einfach von der Person hier einen Screenshot auf dem Handy machen, schiebt sich das auf den PC rüber, schneidet den ganzen Tinder-Kram halt einfach ab mit irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm und zieht es per Drag-and-Drop in die Bildersuche von Google. Und dann sagt Google dir nach 0,2 Millisekunden, wo dieses Foto halt noch überall auftaucht.
Es geht auch einfach mit der URL von dem Foto her.
Oder so, genau. Ja. Und ich hätte das spaßeshalber mit Kenos Foto, also meinem Büronachbarn, mal ausprobiert und es war halt erschreckend, weil er ja, wie wir alle, die wir unter unserem Namen auch veröffentlichen und über die CT-Webseite zu finden sind, ich habe ein Foto von Keno da reingezogen und Google sagt sofort, mein Vorschlag ist, das ist Jan Keno Jansen. Ich habe dieses Foto gefunden auf heise.de, das war dann halt unser Redakteursporträtseite. Er benutzt das gleiche Foto auch noch bei Xing. Ich wäre mit einem Klick auf seinem Xing-Profil gewesen und dann hat Google auch noch ähnliche Bilder vorgeschlagen. Ja. Das waren andere Fotos, aber auch von ihm, die dann halt wieder zu anderen sozialen Plattformen verlinkt haben. Und das ist natürlich der Worst Case, wenn ich irgendjemanden angezeigt werde und die Person macht einen Screenshot, haut das in die Google-Suche und weiß halt komplett von vorne bis hinten über Xing meinen Lebenslauf seit der Grundschule. Das sind alles
Sachen, die witzigerweise kam auch ein Foto von Martin Fischer.
Es kam auch eins von Martin Fischer, obwohl die optisch jetzt nicht solche Ähnlichkeit hatten, da hat der Google-Algorithmus wohl eher irgendwie wegen gemeinsamen Arbeitgeber quergeschossen.
Ja, okay. Oder Schwarz-Weiß-Fotos sind es auch alles ähnlich.
Genau, oder es waren beide Schwarz-Weiß-Fotos, vielleicht war das dann für Google ein Grund, aber nichtsdestotrotz... wer da halt irgendwie auf Nummer sicher gehen möchte, dass da halt irgendwie ein verschmähter Chatpartner nicht dann halt irgendwie doch Sonntagnachmittag plötzlich vor der Tür steht.
Mit Kaffee oder nicht?
Ja, oder mit einer geladenen Pistole, man weiß es ja nicht irgendwie. Wenn es der Strauß Blumen ist, ist ja vielleicht noch okay. Nee, und dessen sollte man sich halt tatsächlich bewusst sein. Du bist in also nicht nur bei Tinder, das Problem mit den Fotos ist ein generelles Problem, das betrifft jede Flirt-App und halt auch jedes Dating-Portal im Internet.
Ja, auch und sonst einfach jedes Social Network.
Genau.
Auch, ne? Also manche Netzwerke möchte man ja trennen voneinander. Ja,
genau. Und man lässt sich, selbst wenn der Anbieter seine Hausaufgaben gemacht hat und da technisch keine Probleme sind, wenn ich Geschlecht, Alter, Wohnort, ein, zwei Facebook-Interessen weiß, kriege ich die Person in der Regel über die Facebook-Search-Graph-Suche zumindest auf Facebook schon mal gefunden. Und wenn alle Stricke reißen, mache ich ein Screenshot vom Profilfoto. Und ich habe das spaßeshalber gemacht. Ich habe, weiß gar nicht, wie viele Screenshots ich da reingeschmissen habe. Ich hatte irgendwie doch bei einer relativ kleinen Stichprobenumfang, weil dann war es mir, es ging ja darum zu zeigen, dass es geht. Deswegen wollte ich es jetzt nicht mit 100 oder 200 Profilen ausprobieren. Aber ich hatte bei einem kleinen Stichprobenumfang
Trefferquote von 40-50% nur schon über das Profilfoto reingeschmissen, zack, bei LinkedIn gewesen. Und das ist den Nutzern, glaube ich, nicht klar. Und das kann dann halt auch peinlich enden.
Ja. Gut, also lieber ein bisschen abschirmen, wenn man es dann so benutzen möchte.
Definitiv.
Ja. Genau. So, jetzt haben wir endlich mal wieder ein richtig schönes Bastelthema. du bist heute das erste Mal in der Sendung, Martin. Schön, dass du da bist erstmal. Du hast hier diesen riesigen leuchtenden Kasten mitgebracht. Das ist nicht unsere neue Studio-Deko, sondern ein selbstgebasteltes Ambilight.
Genau.
So, für die Leute, die es nicht wissen, was ist Ambilight?
Ambilight, das ist eine Technik von Philips. Die setzt Philips in vielen Fernsehgeräten ein. Da sind ganz viele Leuchtdioden auf der Rückseite des Fernsehers installiert. Eine Software wertet den Inhalt des Bildes aus, also das, was gerade beispielsweise im Fernsehen läuft, wird an den Rändern farblich ausgewertet. Mhm. Und in diesen Farben leuchten dann die Leuchtdioden auf der Rückseite des Fernsehgerätes auf. Dadurch entsteht der optische Eindruck, dass das Bild ein bisschen vergrößert wird. Und man muss es ganz ehrlich sagen, jedenfalls finde ich es so, es ist ein sehr angenehmes, sehr entspanntes Fernsehen einfach.
Okay, weil man einfach so einen Lichthof dahinter hat.
Genau, richtig.
Bevor wir noch viel, viel länger darüber sprechen, vielleicht gucken wir es uns einfach mal an. Regie, können wir vielleicht mal die gewissen Bilder, also wir haben sogar ein Video, wow. Ja, genau. Das ist jetzt schon euer Bastelprojekt, ne? Aber einfach mal diesen Eindruck, es bildet sich dahinter halt so ein farbiger Lichthof, der sich an dem Bild selbst orientiert. Jetzt haben wir hier zwei verschiedene. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Bildern?
Auf der linken Seite ist die billige Lösung mit einer Lichterkette von eBay für knapp 25 Euro. Und auf der rechten Seite ist das, was wir hier auf dem Tisch auch liegen haben. Mhm. Das hat der Kollege Hansen gebaut mit den sogenannten Pix Stripes.
Oh.
Das ist eine Lösung, die ist deutlich teurer.
Ja. Und deutlich besser, ne?
Ja, deutlich besser. Sieht sehr viel schöner aus. Also wenn man das mag, dass das sehr intensive Farben sind, dann ist diese Lösung die teurere, die bessere. Und das haben wir dann gegeneinander gestellt und dann auch nochmal mit dem Original Ambilight verglichen. Mhm. Das ist jetzt allerdings nicht auf diesem Video drauf.
Also Problem grundsätzlich ist wahrscheinlich einfach, dass man die nur an Philips-Fernsehern bekommt normalerweise.
Genau, richtig. Ne? Ab Werk nur an den Philips-Fernsehgeräten. Mhm. Sonst muss man halt selbst bauen, wenn man was für andere Fernsehgeräte haben möchte.
Und im Original ist es so, da egal was ich drauf gucke, da kann ich das Licht anmachen und ob ich da jetzt die Spielkonsole oder den DVB-T-Empfänger oder sowas anschließe oder auch einfach über Fernseh gucke, der richtet sich darauf ein einfach.
Völlig richtig, genau.
Okay. Und um es jetzt an anderen Fernsehern zu betreiben, habt ihr es versucht, selbst zu bauen?
Genau.
Erstmal, wart ihr denn erfolgreich?
Ja, also auf jeden Fall. Wir haben beide Lösungen einmal hier mit dieser billigen Lichterkette
zum Weihnachten
gemacht.
Ja.
Weihnachten, genau.
Also für die Zuhörer, das ist jetzt einfach wirklich so eine mit so fetten LEDs.
Genau.
Wirklich wie am Weihnachtsbaum einfach.
Ja, richtig. Gut, die bunten Kabel würde ich nicht unbedingt in meinem Weihnachtsbaum haben wollen, aber ansonsten.
Ach, wir haben schon manchmal so einen Weihnachtsbaum.
Ja, für einen nerdigen Weihnachtsbaum geht das schon.
Okay, das ist für die billigste Lösung quasi.
Genau. Das sieht echt nach Partykeller aus. Ne?
Ja, also aber das Schöne ist ja bei dieser Lösung, wenn du damit bastelst, wir haben noch einen Raspi dazu genommen als Steuereinheit, das verschwindet komplett hinter dem Fernseher. Du siehst von dieser Lichterkette am Ende im besten Fall vielleicht nochmal so ein Stromkabel runterbaumeln. Mhm. Aber eigentlich verschwindet die komplett hinter dem Fernseher, wenn du das halbwegs vernünftig aufklebst.
Also ihr hattet jetzt verschiedene teure Lösungen. Ne? Das war jetzt so das Billigste. Was heißt billig?
Billig, das sind so rund 100 Euro. Man muss halt 25 Euro...
Drum und dran.
Ja, 25 Euro für diese Lichterkette einplanen, dann ein Raspi Starter Set. Wie gesagt, der Raspberry ist dann in dem Fall die Steuerzentrale dafür. Und dann braucht man noch Lötzinn, Jumperkabel, ein gutes Netzteil ist sehr empfehlenswert. Da sollte man nicht sparen, egal ob man jetzt die Pickstripes nimmt oder diese Lichterkette, weil das ist ein häufiger Fehlerfaktor, dass wenn die Lichterketten zu wenig Spannung bekommen, dass es dann halt nicht richtig funktioniert.
Okay.
Dann kommt man auf 100 Euro.
Und dann habt ihr hier noch die teurere Lösung. Wie viel kostet die?
Also das ist natürlich auch wieder ein ganz individuelles Setup. Ja. Das kostet tatsächlich so viel wie ein, ich sag mal, 40 Zoll Ambilight-Fernseher neu. Knappe 500 Euro.
Wow.
Ja, man muss aber dazu sagen, da ist auch ein Intel Nook mit drin, dieser Wohnzimmer-PC, dieser ganz kleine. Mhm. Kollege Hansen hatte den sozusagen als Steuerzentrale für die Leuchtdioden benutzt und deswegen hat das allein schon mit 250 Euro, glaube ich, zu Buche geschlagen. Und dann muss man auch noch sehen, dass diese Pickstripes auch deutlich teurer sind als diese Lichterkette.
Also diese Pickstripes, das sind jetzt so Platinen mit Stecker und Buchse auf jeder Seite?
Richtig, genau. Und das sind pro Platine immer drei Leuchtdioden darauf.
Okay.
Und die steckt man dann einfach so ineinander. Genau. Und es sind 22 Stück jetzt auf diesem Rahmen, der für einen 32 Zoll Fernseher gebaut wurde. Und eine Platine kostet 7 Euro.
Okay, und davon kann ich jetzt so viele nehmen, wie ich dann halt brauche.
Insgesamt drauf?
22 sind es.
22. Okay. Für einen wie großen Fernseher?
32 Zoll.
Okay, 32. Was, also eher ein bisschen klein.
Sogar. Unterkante ist ja. Also für einen 40er, 47 ist glaube ich Standard, was die Leute so zu Hause haben, bräuchte ich dann wohl nochmal deutlich mehr.
Ja, über 30 dann. Da zahlst du dann nochmal mehr, auf jeden Fall.
Genau. Könnte ich die Lösung auch mit dem Raspi steuern oder braucht die zwingend den 250-Euro Heim?
Nee, die würde auch mit dem Raspi funktionieren. Der limitierende Faktor ist eigentlich der Chipsatz der LEDs und das ist in beiden Fällen ein WS2801 und der Raspi kann das auch ansprechen. Da muss man, genau.
Okay, jetzt sind wir schon die Bauteile durchgegangen, also vielleicht nochmal zum Überblick. Man hat die LED-Ketten, entweder halt diese Platinen oder halt preiswertere. Es gibt auch, glaube ich, so LED-Ketten zum Kleben. Ne?
Ja, genau, mit beidseitigem Klebeband. Die sind auch sehr schön. Die wollte ich zuerst benutzen, aber die sind halt auch schon wieder deutlich teurer. Und weil mein Bastelprojekt mit dem Raspberry und dieser Weihnachtsbaumkette das günstigste sein sollte, habe ich dann noch die günstigste.
Also du hast die absolute Budget-Version genommen.
Genau.
Was kommt da noch dazu? Ein Steuerchip? Oder ist der schon integriert?
Der ist hier integriert. Genau. Ah, okay, man muss halt nur zusehen. Ja. Das war bei dieser Lichterkette ein bisschen blöd. Es lag keine Belegung, keine Kabelbelegung bei. Also keine Anleitung, wo drin stand, welches Kabel für was da ist. Und erst eine längere Internetrecherche hat ergeben, wo ich dann auch was anschließen muss. Denn da kommen dann, wie man hier sieht, die Anschlüsse und die wollen dann natürlich mit dem Raspberry, mit den GPUs verheiratet werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man natürlich auch noch Pluspol und Erdung für das Netzteil dann daraus ziehen. Und das
Aber immerhin kann man sie alle individuell ansteuern.
Ja.
Das wäre erstmal so das Hardware-Paket.
Genau.
Jetzt stellt sich für mich vor allem die größte Frage, wie greife ich denn da das Bild ab? Also die Philips-Fernseher machen das irgendwie intern, wissen, wo welche Farbe gerade im Bild ist.
Ja.
Wie mache ich das jetzt bei den Teilen? Da kann ich da einfach irgendwas zwischen das HDMI-Kabel stecken? Oder?
Nee, das sind einfach Softwarelösungen. Also Kollege Hansen hat Ambibox benutzt.
Aha.
Und ich habe auf meinem Raspberry den Medien Player Kodi benutzt und Hyperion. Hyperion hat dann das Bild ausgewertet.
Ganz kurz, da gibt es also wirklich spezialisierte Software, die auf diese Ambilight-Selbstbauprojekte ausgelegt ist.
Gibt es jede Menge, genauso wie es auch jede Menge Tutorials im Internet gibt, wo man sehr schnell den Überblick verliert.
Ja.
Boblight ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Das dürfte vielen vielleicht ein Begriff sein. Das war mal eine Zeit lang ziemlich en vogue bei diesen Ambilight-Klonen.
Okay.
Aber das heißt, ich brauche auch irgendein Abspielgerät, wo das Software drauf läuft. Das heißt, der Raspberry oder der PC, das heißt, das Video oder was ich immer angucke, muss auch dann davon zugespielt
werden. Genau, in unseren Fällen ist das so. Ja. Beim PC hat man natürlich noch den großen Vorteil, wenn du Fernsehen gucken willst, kannst du einen USB-DVB-T-Stick beispielsweise anschließen oder noch einen externen Zuspieler, eine Medienfestplatte.
Und das heißt, wenn ich einen Fernseher zu Hause habe, der bislang an der Antennenkabel hängt, das bringt mir nichts. Also das Fernsehbild kriege ich damit nicht noch vergrößert.
Genau.
Und wenn ich jetzt irgendwie eine PlayStation anschließe zum Zocken oder eine Blu-ray abspielen will, könnte ich irgendwie mit HDMI ein- und Ausgang irgendwo?
Also das ist dann nochmal eine Stufe weiter. Du musst das Signal erstmal splitten mit einem Splitter und dann brauchst du noch einen Umwandler, der das digitale HDMI-Signal in ein analoges Signal für die Steuersoftware umwandelt. Das heißt, du hast dann den Computer, du hast die Konsole, dann hast du den Splitter und den sogenannten Grabber und dann geht das in den Computer rein. Und da wird das dann ausgewertet, dieses analoge Signal ausgewertet, während das digitale Signal weiter an den Fernseher geht. Also das funktioniert schon, ist aber ein großer Aufwand und sehr, sehr kabellastig tatsächlich. Das
klang auch so jetzt
gerade. Ist es auch. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Lösung, die wir gebaut haben, sehr schön. Mhm. Ich kann mir das auch vorstellen, tatsächlich zu Hause hinzuhängen. Aber wenn es dann um externe Zuspielgeräte geht, würde
das heißt, ich kann einfach ganz normal einen Monitor nehmen, der jetzt keinen TV-Tuner hat und damit dann Ambilight raus.
Genau. Und wenn du dann Filme über deinen Rechner guckst, dann wird das wunderschön illuminiert.
Also muss man auch entscheiden, ob man das jetzt unbedingt für Kinofilme haben möchte, die man irgendwo als Datei oder sowas hat oder halt, ob es einem fürs Fernsehen wichtig ist. Ja. Dementsprechend muss man es ein bisschen anders aufbauen.
Man kann es im Endeffekt, wenn man es irgendwann möchte, tatsächlich noch nachrüsten. Aber es ist tatsächlich auch alles nicht so einfach, wie ich fand, wie es in den Internetforen beschrieben wird. Da ist ja immer so, ja, das habt ihr in 2 Minuten zusammengedengelt. Ja. Nein, das war es vor allem mit der Raspi-Lösung nicht. Oder wenn man das sieht, was Kollege Hansen zusammengebaut hat, mit einem wunderschönen Sperrholzrahmen, liebevoll. Man kann es an die Weserhalterung des Fernsehers aufschrauben.
Okay.
Das ist dann auch schon ein bisschen zeitintensiver. Also wir haben da schon ganz, ganz ordentlich.
Du hast auch eine Demo vorbereitet?
Ja, genau. Und zwar.
Wir können es ja mal probieren.
Licht aus, bitte Regie. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Der Rechner ist mir nämlich schon einmal zwischendrin.
Wusste ich gar nicht, dass die Regie sowas für uns tut überhaupt hier.
So, genau. Ich habe jetzt hier
So. Oh.
Schauen wir. Wollen wir den
anbieten? Das ist jetzt sozusagen das Original Philips Video für Ambilight.
Ja.
Und jetzt müsste man das irgendwie, ja, ich weiß, das ist nicht ganz richtig rum. Nee, aber Ecke, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, es gibt einen ganz guten Eindruck, dass die LEDs tatsächlich die Farbverläufe des Bildschirminhaltes wiedergeben. Mhm. Ja. Ja. Und das funktionierte bei der Lösung halt wirklich sehr, sehr gut. Das haben wir in dem kleinen, kurzen Zwischenvideo gesehen. Was man sich übrigens auch auf der CT-Homepage noch angucken kann. Auch eine Bilderstrecke vom Basteln, vom verzweifelten Redakteur.
Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht?
Boah, die Stunden habe ich nicht gezählt, aber es war eine Woche mit wenig Sonnenschein im Bildschirmlabor auf jeden Fall.
Also es ist nichts, was man am Sonntagnachmittag mal schnell macht.
Aber also wenn man Maker ist...
Ja.
Und sich in die Materien nicht komplett neu einarbeiten muss, bei mir war es definitiv der Fall, dann kriegt man das vielleicht tatsächlich an einem Nachmittag hin. Doch, das würde ich schon sagen, aber wenn man völlig
unbedingt. Wenn man schon mal gebastelt hat, wenn man weiß, wie Netzteile funktionieren.
Das genau, wenn man keine Angst vorm Löten hat. Gut, hatte ich jetzt auch nicht, aber ich habe seit irgendwie 7 oder 8 Jahren hatte ich nicht mehr gelötet, kein Lötkolben
mehr. Ich weiß, welches Ende man anfassen darf und welches nicht.
Ja, okay, das wusste ich dann auch noch glücklicherweise, sonst würde ich hier nicht sitzen, glaube ich. Genau, also für Leute, die basteln können, ist das wahrscheinlich am Nachmittag gemacht.
Die billige Lösung. Projekt ja super spannend, würde es gerne nachbauen. Ich bin aber bekennender Internet-Stream-Gucker. Ich hatte mit Sven mal irgendwann drüber gesprochen. Es gibt auch so Lösungen, dass man ernsthaft so mit dem Handy den Bildschirminhalt nochmal abfilmt und Handy sagt dann irgendwie dem Steuercomputer, was. Taugt das was? Habt ihr, oder,
das haben
oder
wir ist nicht das ausprobiert.
So ein fricke Scheiß, dass man schon im Vorfeld sagt, nee.
Das haben wir nicht ausprobiert, aber wenn du dein Streaming quasi illuminieren willst, dann ist die Lösung hier genau die richtige. Ach, weil du gehst auf YouTube, schmeißt dein Video an oder
dachte jetzt mehr an Netflix oder Amazon.
Ja, aber das kannst du ja über den Rechner laufen lassen.
Ja.
Stimmt.
Genau, das kannst du im Browser laufen lassen.
Das ist ja eigentlich prädestiniert dafür.
Ja.
Stimmt, ja.
Also eine Blu-ray mit Kopierschutz, kann das trotzdem diese Software das Bildschirm in den Bildschirm trappen und das auslesen?
Ja, das analoge Signal, also wir haben das nicht ausprobiert, aber in der Theorie müsste es gehen, weil ja das bei dem Grabben und Splitten das analoge Signal ausgegeben wird und das ist ja nicht kopiergeschützt dann.
Okay, das heißt, guter Grabber, aber jetzt beim normalen Bildschirm.
Gut, das ist nur SD, aber das ist ja für die Farben
egal. Das ist ja egal, ja.
Genau. Aber ausprobiert haben wir es nicht, das war jetzt nur ohne Gewehr. Diese Angaben sind wie immer
ohne Gewehr.
Es müsste, könnte,
berühmte letzte Worte, so wie ich stecke das hier jetzt mal rein, das Kabel.
Ja, genau, das waren seine letzten Worte.
Auch dieses Notebook
hat
360 Grad Scharnier.
Hast du denn jetzt so ein Ambilight zu Hause?
Nein, noch nicht.
Woran hapert es?
Zeit, tatsächlich.
Ah, ja, okay.
Also es ist tatsächlich die
Zeit. Also eigentlich willst du es schon haben.
Ich würde es schon gerne haben. Mhm. Ich wäre mir aber tatsächlich noch gar nicht so sicher, welche Variante ich nehmen würde. Ich würde wahrscheinlich dann die mit den, du hast es angesprochen.
Klebe-LEDs.
Genau, mit den beidseitigen Klebeband mal ausprobieren.
Okay.
Und ja, vielleicht kommt das irgendwann nochmal bei mir zu Hause. Was wir aber auf jeden Fall nochmal ausprobieren wollen in einer der nächsten Ausgaben, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ist das, was ihr angesprochen habt, nämlich das Einbinden von externen Zuspielgeräten, von externen Videoquellen, Konsole etc.
Also HDMI durchschleifen.
Klassisch. Genau, das mit dem Grabber und Splitter.
Okay. Eine Frage noch wegen der Latenz. Wenn ich jetzt, also gerade bei Spielen, ne, wenn ich schnell wechselnde Bildinhalt habe, kommen die Systeme da hinterher überhaupt?
Das ist ganz witzig. Also die billige Lösung war während unseres Tests, was das angeht, also was schnelle Filmsequenzen auch angeht, sehr gut, sehr smooth.
Über den Raspberry.
Genau. Und die NUC-Lösung über die Ambi-Box stockte tatsächlich ein bisschen. Mhm. Mit Boblight war es wieder sehr, sehr flüssig. Das heißt, es ist ein bisschen davon abhängig, was für eine Analyse-Software du einsetzt, die das Bild auswertet. Mhm. Und das hat uns teilweise doch schon ein bisschen stutzig gemacht, dass der kleine Raspberry das so schön geschafft hat, das so flüssig hinzukriegen, während da der NUC, der ja deutlich mehr Power unter der Haube hat, komplettes Windows 10-System dann da sich ein bisschen mit...
Na gut, der muss auch gleich, der Raspberry muss auch das Video abspielen.
Genau. Das war vom Prinzip her das Gleiche.
Ja.
Wie schnitten jetzt eure Lösung denn eigentlich im Vergleich zu dem Philips Original ab?
Also, man muss, das kann man gar nicht so pauschal sagen.
Kommt drauf an.
Ja, es kommt das drauf war an. Also eine CT-Antwort. Ne? Was wollen Sie denn damit machen?
Nein, also die Lichterkette hat keine Chance gegen das Ambilight von Philips. Ja. Das Ambilight von Philips hatte allerdings den, aus unserer Sicht, im wahrsten Sinne des Wortes, Nachteil, dass es tatsächlich ein bisschen träger war.
Ja.
Hatten wir den Eindruck.
Ja.
Und da die teure Lösung fanden wir eigentlich am besten. Und man muss dazu sagen, das, was diese Bastellösung tatsächlich sehr attraktiv macht, ist, dass du alles Mögliche manipulieren kannst. Du kannst wirklich LEDs aussparen, wenn du möchtest. Du kannst es an deine Beleuchtungssituation im Wohnzimmer anpassen, auf den Kontrast. Du kannst die Intensität der LEDs einstellen über diese Steuersoftware. Bei Philips hast du beispielsweise bei dem Fernseher aus der 8600er-Serie, den wir bei uns hatten, 4 vorgefertigte Modi, bei denen du nicht mehr manuell wirklich eingreifen konntest. Also haben wir jedenfalls nicht gefunden, dass man da irgendwelche feinen Parameter noch hätte einstellen können.
Okay. Also mehr Bastelei, aber man hat ja doch mehr Möglichkeiten.
Genau.
Okay. Ja gut, wirst du die jetzt einbauen?
Ich gehe ja echt schon seit Ewigkeiten mit dem Gedanken schwanger, aber nee, jetzt wird Sommer. Es ist keine Fernsehzeit, keine Bastelzeit.
Doch, aber es ist ein ganz spannendes Projekt und wir werden uns auf alle Fälle alle ranhängen, weil jetzt dieser tolle Artikel in der CT ist. Nein, aber vielleicht ist es wirklich ein Projekt für die Zeit, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat und nicht draußen rumhängt. Ist sowieso viel zu hell für so ein Ambilight gerade in der Wohnung.
Ja, ich habe eben Beamer zu Hause, nachts. Das ist dann auch mit Sommer doof. Ich mein,
Beamer,
da brauche ich kein Ambilight, das leuchtet eh das ganze Wohnzimmer dann.
Das wär, aber allerdings wäre ja auch mal so ein Beamer, der dann außen nochmal so weiterstrahlt, wäre eigentlich auch ganz interessant.
Oh, jetzt stimmt, du kannst das auch von hinten an die Leinwand kleben.
Ausgaben der CT.
Genau. Entweder basteln wir das oder irgendein Hersteller nimmt uns das jetzt für weg. Wie auch immer, also alle Details findet ihr hier, die Namen der Software, Empfehlungen, welche Lichterkette für welche Preisgruppe man benutzt und welchen Mini-Rechner man eventuell nutzt. Ist alles in der CT. Nächste Woche gibt es weitere Themen aus dem Heft. Mal schauen, welche wir uns da noch aussuchen und ob Stefan schon wieder ran muss, weil er ein geiles Thema hat. soweit erstmal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, schön, dass du das erste Mal da warst.
Ja,
und das wird garantiert nicht das letzte Mal bleiben.
Schick.
Kann ich Stefan ein paar Ratschläge geben, wie das dann so beim 20. Mal hier abläuft?
Ja, sehr gut.
Genau. Und ja, genau, wir hören. Macht's gut. Ciao.
Ciao. Tschüss.